Ihr Lieben, wir sind wieder da. Football's Coming Home ist wieder am Start mit Folge 108. Und das Schöne ist, ich habe heute einen Schiedsrichter-Experten wieder am Start. Auf der anderen Seite das Positive ist, wir werden heute zum Glück nicht viel über diese Thematik sprechen müssen. Und ich bin sehr glücklich darüber, auch wenn wir jetzt am Sonntag aufnehmen und Leipzig gegen Wolfsburg noch läuft. Also man weiß es nicht, was da noch passiert, aber bisher war der Spieltag da zum Glück ruhig. Hallo Finn, grüße dich.
Schön, dass ich hier sein kann. Du hast mir auch überhaupt keinen Druck gemacht mit deiner Anmoderation. Ist alles entspannt.
Na, ich habe noch gar nicht erwähnt, dieser Mann hat eine Auszeichnung bekommen für den Weltfrieden. Nein, das ist nicht, aber erzähl gerne mal. Du hast dich mit der DFB-Prominenz getroffen.
Ja.
Das kann man schon sagen.
Ja,
das
stimmt.
Übertreibung.
Das stimmt, das war in der Tat. Der DFB kümmert sich tatsächlich immer mehr und immer besser um das Ehrenamt, wo ja auch der Amateurfußball ziemlich von abhängt. Und ich habe letztes Jahr im Oktober eine Reise machen dürfen, DFB-Fußballhelden nennt sich das, wo Leute, die in ihrem Verein, sei es als Trainer oder als Schiedsrichter, sich besonders viel leisten oder besonders viel tun, können sie dann von ihrem Verein dafür vorgeschlagen werden und werden dann in einem Gremium oder wie das da läuft, werden die dann dafür ausgewählt. Das wird nach Landesverbänden gemacht. Also aus Berlin waren zum Beispiel mit mir noch drei andere. Aus Landesverbänden wie jetzt zum Beispiel Mecklenburg-Vorpommern sind es dann mehr Leute, wurden ausgewählt. Und wir haben eine Woche in Spanien verbracht, in der Nähe von Barcelona, in einem Vier-Sterne-Hotel, wurden dort in Lerngruppen eingeteilt. Ich war zum Beispiel in einer Gruppe, wo auch nur Leute sind, die eine Mädchenmannschaft und eine Frauenmannschaft haben und haben dann da zwei Lerneinheiten auf dem Platz gehabt, wo wir die Trainingsphilosophie von Deutschland mit den ganzen kleinen Spielformen näher gebracht bekommen haben, auch von Leuten, die wirklich Ahnung haben. Haben am Abend oft Vorträge gehört, von sehr, sehr gute Vorträge, von sehr guten Leuten. Knut Kircher hat einen Vortrag gehalten, Hannes Wolf, wem Hannes Wolf nichts sagt, der hat ganz lange Dortmund trainiert und hat auch mit in den Jugendmannschaften und ist aktuell auch dafür verantwortlich, dass dieser Umschwung der Trainingsphilosophie stattfindet, hält dafür auch ganz viele Vorträge, hat dann einen bei uns gehalten, der wirklich hochinteressant war. Vom DFB waren Leute da, auch um uns auszuzeichnen, um auch nochmal Vorträge zu halten. Man hat sich untereinander natürlich auch super vernetzt, vor allem dadurch, dass wir so in die Gruppen eingeteilt worden sind. Ich war zum Beispiel mit meiner Mannschaft vor 2 oder 3 Wochen sind wir nach Thüringen zu einem Hallenturnier eingeladen worden, was eine super war. Also Reisen sind ja sowieso immer super. Im Sommer haben wir dann vielleicht noch ein Testspiel in Bremen, weil man sich da verbunden hat. Also das war wirklich eine super Reise. Es hat super viel Spaß gemacht, die Leute da kennenzulernen und auch selber was zu lernen, sich mal auszutauschen. Das war wirklich, also das hat der DFB wirklich gut gemacht und die fördern das auch weiter. Und was ich dir vorhin auch noch nicht erzählt habe, eine Spielerin von mir, meine Kapitänin, Charlotte heißt sie, die trainiert auch liebe Grüße, die hört das 100 Pro. Die trainiert auch schon seit einer Weile, obwohl sie jetzt erst 16 ist, im Verein auch schon die E-Mädchen und so weiter. Und die ist tatsächlich für dieses Jahr für das gleiche ausgezeichnet worden wie ich. Die hat den gleichen Preis bekommen wie ich. Was
Ach, krass.
Absolut beeindruckend ist auf jeden Fall. Genau, also Glückwunsch auf jeden Fall von uns auch mal dafür. So, genug von mir, genug von meinem Monolog.
Jetzt. Nö, ich habe ja danach gefragt. Alles gut. Und man soll ja auch. Ich schreibe ja immer auch zu den Leuten dazu, da gehörst du ja mit dazu, FCH-Experte. Und diese Expertise, die bringst du ja schon seit Jahren. Aber die unterfütterst du jetzt auch noch mit Preisen. Und ja, ich habe das sowas nicht erreicht. Also insofern.
Ich habe mich super gefreut. Ich weiß noch, als ich vor einem Jahr war das ungefähr, kam so ein Brief vom DFB, wo das drin stand. Und ich dachte zuerst, oh, Brief vom DFB, jetzt muss ich irgendwie meine Lizenz noch verlängern oder so. Das ist immer so anstrengend. Und dann mache ich das auf und dann steht das da drin. Weil mein Jugendleiter hat mir natürlich auch nicht gesagt, dass er mich dafür vorgeschlagen hat. Das kam völlig überraschend. Hat es auf jeden Fall gut geklappt.
Überraschung ist gelungen.
Auf jeden
Fall. Also auch nicht verkehrt, wenn man da nichts vorher sagt. Jetzt wird wahrscheinlich der nächste Brief, der vom DFB kommt, der wird sich dann wahrscheinlich Lizenzierungskram
kümmern. Definitiv.
Dann, weil, wahrscheinlich denkst du dann jetzt, oh, was habe ich wieder für einen Preis bekommen, wo ich so Lizenzierung verlängern. Nein.
Ja, sie müssen noch Lerneinheiten nachreichen. Oh, irgendwie sowas wird das dann sein.
Wahrscheinlich. Aber auch dabei wünsche ich dir dann viel Erfolg. Vielleicht gibt es da auch Preise zu gewinnen. Ne? Wahrscheinlich eher nicht. Übrigens, weil du Hannes Wolf, dass er bei Borussia Dortmund war, vielleicht angesprochen. Also Bundesliga hat er ja Borussia Dortmund nie trainiert, war da viel in der Akademie. Er ist ja eher bekannt für seine Trainerstation beim VfB und beim HSV.
Ja, ich weiß, also, weil mit der A-Jugend.
Ich habe mich nämlich gerade gewundert, weil du gerade Borussia Dortmund so prominent gesagt hast. Und da dachte ich mir so, hä, wieso denn? Der war doch beim VfB und HSV, also in der Bundesliga.
Ja, genau, bei der A-Jugend-Bundesliga. Ja. Und als er den Vortrag gehalten hat, waren auch die meisten Bilder, die er von sich gezeigt hat, waren eben von Dortmund. Und dann hat er auch da ganz viel noch in der Jugend gearbeitet. Das war mir so am meisten präsent. Aber da hast du natürlich recht.
Ja, war wahrscheinlich die deutlich erfolgreichere Zeit. Aber voll schön, dass man da auch so eine Inhalte vermittelt bekommt. Und ich würde mal sagen, gehen wir mal rein in die Folge. Mir ist ehrlicherweise kein gutes Thema der Woche eingefallen. So, deswegen lassen wir das vielleicht heute einfach weg und gehen direkt rein in den Bundesligaspieltag, weil dann können wir vielleicht auch ein paar mehr Sätze zu einzelnen Sachen einfach verlieren. Du wirst sicherlich ein bisschen was zu Borussia Mönchengladbach auch sagen, vollkommen richtigerweise. Gehen wir aber erstmal alle Spiele kurz durch und dann gucken wir, worauf wir Bock haben. Es ging ja am Freitagabend los mit dem BVB, haben wir schon drüber geredet. Diesmal ein sehr souveräner Sieg, 4:0 gegen die Mainzer, der 6. Sieg in Folge. Julian Ryerson unfassbar alle 4 Tore vorgelegt. Und das gleiche Ergebnis gab es dann direkt am Samstag. Leverkusen, souveräner Sieg gegen St. Pauli, ein ganz bitteres. Eigentlich ein Eigentor von Vasil, der den Ball, glaube ich, so an den Rücken bekommt und von da geht er ins Tor. Aber das Tor wurde dann Kornsa zugeschrieben. Ja, auch ein bisschen merkwürdig, aber gut, okay. Das war die 9. Auswärtspleite in Folge für St. Pauli. Und wir haben eben über Gladbach gesprochen. Die haben deutlich verloren bei der Frankfurter Eintracht mit 3:0. Das Heimdebüt von Albert Riera ist geglückt. Die Gladbacher warten weiterhin seit 6 Spielen auf einen Sieg. Die Bayern waren auch relativ souverän unterwegs in Bremen mit 3:0. Werder wartet seit 12 Spielen auf einen Sieg. Die Hoffenheimer haben es auch ganz souverän gemacht mit 3:0 gegen Freiburg. Der 8. Heimsieg in Folge, das ist Vereinsrekord. Dazu 2 Vorlagen von Zufall. Es ging richtig ab beim HSV gegen Union. 3:2 am Ende für die Hamburger. Damit zieht der HSV an Union vorbei und symptomatisch für die Unioner Situation momentan, dass Ilic erst am leeren Tor vorbeischießt und dann doch kurz vor Schluss seinen ersten Saisontreffer erzielt. Ein bisschen Absurdistan. Das Topspiel am Samstagabend Stuttgart gegen die Kölner, ein 3:1 Doppelpack von Demirovic, ist der 13. Saisonsieg vom VfB und dann vor ein paar Minuten zu Ende gegangen. Der FC Augsburg hat jetzt am Sonntag Heidenheim geschlagen mit 1:0 und zwischen Leipzig und Wolfsburg steht es noch 0:0. Werden wir jetzt, wie gesagt, keine großen Worte mehr zu verlieren, weil die Folge wird auch enden, bevor dieses Spiel zu Ende ist. Gehe ich jetzt mal sehr stark davon aus. Dementsprechend, Finn, womit möchtest du beginnen?
Nur ganz kurz zu dem Leverkusen-St. Pauli-Spiel wegen des Eigentors. Das ist immer ein bisschen, also oft schwierig, wem das Tor jetzt zugesprochen wird, wenn ein eigener Spieler zuletzt dran war. Laut Regelwerk ist das so, dass es als Eigentor gewertet wird, wenn ohne diesen Spieler der Ball nicht ins Tor gegangen wäre. Also wenn jetzt ein Spieler klar am Tor vorbeischießt und ein Abwehrspieler kriegt den an die Hacke und dadurch geht er ins Tor, ist das ein Eigentor von dem Abwehrspieler. Da das bei dem Torhüter von St. Pauli wahrscheinlich nicht so war, dass ohne ihn wäre der Ball auch reingegangen, deswegen wird das als nicht als Eigentor gewertet, aber das ist auch immer unterschiedlich. Aber das ist so die Grundannahme, ja, nach der man geht. Weiß ich jetzt nicht.
Finde ich aber ein bisschen unlogisch. Also der Ball ist ja gegen die Latte gegangen. Ja klar kann da jemand abstauben, aber das ist ja ein bisschen arg theoretisch, oder? Außerdem kann ich mich erinnern, es gab ja ähnliche Szenen schon mal. So, und da wurde das als Eigentor gewertet. Am Ende ist es ja auch so, ja, nur so eine kleine Geschichte.
Einwerfen dazu, aber
nee, vollkommen richtig. Ich find's nur ein bisschen unlogisch. Ich meine, zum Beispiel, wie gesagt, ist gerade Olympische Winterspiele, beim Eishockey gibt's überhaupt keine Eigentore. So, da werden auch Eigentore dann dem Schützen, der dann den Schuss abgegeben hat, wie auch immer, oder die Hereingabe gegeben hat, werden denen das Tor dann zugeschrieben. Ja, ich wiederhole aber meine Frage nochmal. Womit willst du anfangen?
Da ja Sky diese Konferenz leider verloren hat und stattdessen dieses Multiview hat oder was, wer auch immer freiwillig nutzt, entscheide ich mich dann immer für ein Spiel, was ich mir dann angucke. Das war in dem Fall HSV gegen Union.
Ehrlich, du hast nicht Gladbach geguckt?
Also die ersten Minuten schon. Und dann habe ich zwischendurch mal wieder reingeschaltet, aber wenn du nach 34 Minuten das 0-2 steht, dann war ich dann doch lieber. Also das, ich gucke auch oft Spiele, die ich dann persönlich als spannend empfinde oder wo ich, wo viel passiert. Und da war mir HSV gegen Union deutlich, deutlich lieber.
Okay, wollte ich jetzt nicht in eine unangenehme Situation bringen.
Gar kein
bringen,
Problem.
Aber also
berechtigte Frage.
Reden wir über HSV gegen Union.
Genau. Das war. Willst du gleich mit der Aufregerszene anfangen oder wollen wir erstmal von vorne anfangen?
Nö, fang gerne allgemein an.
Also es war es schon zu erwarten, dass es ein schwierigeres Spiel werden könnte. Das hat auch sehr langsam angefangen auf beiden Seiten. Also Union ist nicht so richtig, das, was man so sich so vorgestellt hat, kam nicht so richtig. Hatten dann aber doch den größeren Spielanteil, vor allem in der ersten Hälfte. Und warte mal. So. Und dann hat Querfeld nach einer halben Stunde, glaube ich, ein Tor gemacht. Ja. Wie Querfeld halt so ist. Der ist immer für sowas gut.
Per Elfmeter,
genau,
ne?
Also. Denn das ist auch relativ sicher, dann war auch für mich nicht fraglich. Und dann haben sie aber wieder zu viel zugelassen. Das macht Union ganz gerne, dass sie sich dann, dass sie vor allem auch dann hinten nicht die Leute haben, die so jemanden wie Königsdörfer zum Beispiel oder so nochmal stoppen können, vom Tempo her. Der hat dann das ausgeglichen. Und dann leider, was immer ein bisschen auch für den Kopf immer doof ist, kurz vor der Halbzeit trifft Ilic das leere Tor nicht, wobei der Verteidiger den Weg noch gut zugemacht hat. Also der stand jetzt nicht alleine vorm Tor und hat daneben geschossen, sondern er war etwas rechts vom Tor, wurde dann noch gut behindert von Torunariga, war das, glaube ich. Trifft dann das Tor nicht. Und dann geht es natürlich gleich auf die andere Seite. Das hat das Spiel auch so herausragend gemacht, dass es viele Strafraumszenen dann auch gab. Ist dann quasi aus dem nächsten Angriff der HSVer aus dem Ballbesitz. Ist quasi aus dem nächsten Ball, also aus dem Ballbesitz durch den Abstoß, ist dann das Tor gefallen, dann war direkt Halbzeit. Ist für den Kopf immer doof, wenn man mit dem Gegentor in die Halbzeit geht. Für den HSV ist das natürlich super, dass sie dann, nachdem sie hinten gelegen haben, das noch gedreht haben vor der Pause und dann eben sind da auch noch mal stärker rausgekommen. Dann ist trotzdem relativ lange nichts mehr passiert. Und dann hat Königsdörfer nochmal dann das 3-1 geschossen. Dann war eigentlich schon, wo man sich dachte, okay, jetzt ist Ende sozusagen. Und dann gab es nochmal eine sehr spannende Szene im Strafraum von dem HSV. Und zwar kommt ein hoher Ball und jetzt musst du mir helfen, welcher Unioner das gewesen ist. Ich sehe den vor mir, ich weiß aber nicht, wie der heißt. Kann sein, dass das Ilic selber war. Der Unioner geht zum Kopfball, guckt auch mit dem Gesicht zum Ball und der HSV-Verteidiger guckt nicht zum Ball, sondern steht mit Gesicht zum Unionsspieler und guckt auch nur den Unionsspieler an, läuft auf den zu. Der Unionsspieler köpft den Ball und der HSV-Spieler gibt dem Unionsspieler eigentlich eine Kopfnuss. Der haut mit seiner Stirn gegen den Kopf vom Unioner, der Unioner fällt. Alle beschweren sich. Und der Schiedsrichter Florian Wartstübner entscheidet sich, das nicht als Elfmeter zu werten, sondern weiterspielen zu lassen. Was meiner Meinung nach nicht richtig ist. Also ich habe das so gesehen und habe mir sofort gedacht, das muss einen Strafstoß geben, weil der HSV-Spieler der hatte keine Intention, zum Ball zu gehen. Und ob ich den Gegenspieler jetzt mit meinem Kopf, mit meiner Hand, mit meinem Ellenbogen oder mit irgendwas treffe, ist egal, das ist trotzdem faul. Also das kann man auch gut bei Luftzweikämpfen erkennen. Darauf achten die Schiedsrichter oft, wo ein Spieler hinguckt. Wenn beide Spieler zum Ball gucken und der eine trifft den anderen und trifft eben nicht den Ball, kann man eher davon ausgehen, dass es keine Absicht war. Wenn aber ein Spieler zum Ball guckt und der andere guckt nur auf den Gegenspieler und rennt auch nur in den Gegenspieler rein oder springt den irgendwie um, dann kann man schon davon ausgehen, dass das eher Absicht gewesen ist und dass der eben keine Intention hatte, zum Ball zu kommen, sondern nur versucht hat zu verhindern, dass der andere irgendwas Vernünftiges mit dem Ball anstellen kann. Weiß ich nicht. War das nicht zum Schluss?
Welcher Minute oder war das waren früher? Das? Ich Ich habe nämlich überhaupt, ich habe jetzt natürlich gestern das komplette Spiel nicht gesehen, sondern nur die Zusammenfassung. Da habe ich von
deswegen hast du so verwirrt geguckt, ich habe mich schon gewundert.
Deswegen kann ich dir auch gerade echt schlecht folgen, so, weil. Ja, also das ist, oder mir ist das gestern irgendwie durchgerutscht. Ihr wisst, man kann ja auch nicht alles gucken an einem Wochenende, gerade wenn man unterwegs ist. Aber ich habe von der Szene überhaupt kein Bild. Und ich meine auch in der Zusammenfassung, wie gesagt, ich habe es gestern spät in der Nacht geguckt. Vielleicht bin ich auch geistig umnachtet, kann auch sein. Aber ich habe von der Szene nichts gesehen. Kann mich daran null dran erinnern, ehrlicherweise, komischerweise. Deswegen.
Ja, genau.
Aber gut, aber für dich ist das ein Elfmeter. Schließe ich das mal draus. Okay. Vielleicht wisst ihr da draußen dann mehr. Muss ich es mir im Anschluss nochmal angucken?
War auch sorry, fast, ich habe jetzt fast dein, fertig. Ich weiß noch, dass also dass Baumgart danach auch nochmal was dazu gesagt hat, was ich sehr gut fand, eben, dass es für ihn, dass die Entscheidung, das nicht zu pfeifen, für ihn nicht nachvollziehbar ist und für ihn eben auch keine Rolle spielt, ob der jetzt mit dem Kopf oder mit dem Ellenbogen oder mit was auch immer seinen Gegenspieler trifft, sondern dass es eben ein Foul gewesen ist, weil das sieht man auch, der guckt nur auf den Unioner und haut wirklich ist natürlich auch eher ungewöhnlich, aber haut seinen Kopf einfach gegen den Kopf des Unioners, der geht zu Boden. Das ist für mich war das ein Elfmeter. Aber wie hast du das denn nicht mitbekommen? Jetzt hinterfrage ich mich selber gerade, aber es kann ja nicht sein.
Okay. Ja, es war in der Zusammenfassung, die ich geguckt habe, war das nicht drin. So, oder wie gesagt, vielleicht habe ich es auch übersehen. Ich kam gestern aus Berlin zurück, gestern Abend, und habe, glaube ich, die Highlights mir nachts um eins angeguckt, weil ich noch nicht müde war. Vielleicht habe ich es auch mal kurz woanders hingeguckt und habe es dann nicht gesehen, aber ich müsste mich an die Szene eigentlich erinnern können. Also insofern, und ich habe es jetzt auch beim Kicker, als ich jetzt mal schnell durch den Live-Ticker hier gegangen bin, ich habe die Szene nirgendwo gesehen. Also, oder dass das hier irgendwo drin steht.
Seltsam.
Deswegen wundere ich mich auch gerade. Und ansonsten hätte auch diese Szene, wenn du sie so beschreibst, wie sie ist, die hätte man ja mitkriegen müssen. Also wenn es jetzt irgendwie klarer Fehler oder so gewesen wäre, wurde ja nichts dazu gesagt irgendwo. Deswegen, also mich wundert es auf der anderen Seite jetzt, weil ich am Anfang gesagt habe, wir werden heute nicht über Schiedsrichter-Thematiken sprechen, weil ich von dieser Szene nichts gesehen, nichts gehört, gar nichts habe. Deswegen bin ich jetzt krass, wundere ich mich jetzt so ein bisschen. Weil normalerweise, du weißt ja, ich liebe über solche Szenen zu sprechen, aber gut, ansonsten, solange Finn erstmal noch guckt, er recherchiert wohl noch, kann ich ja vielleicht zur.
Ich gucke gerade den Live-Ticker durch. Erzähl mal ein bisschen.
Ja, genau.
Ein bisschen was.
Wir können ja du hast ja das Spielgeschehen im Prinzip jetzt schon wiedergeben, aber vielleicht das, was ja inhaltlich wichtig ist, also oder was daraus folgt, Spielgeschehen ist wichtig, hab mich jetzt ein bisschen missverständlich ausgedrückt, Entschuldigung. Weißt, wie ich es meine.
Hast du gerade nochmal die Kurve?
Ja, ich habe gerade, ach du meine Güte, um Gottes Willen. Also es war auf jeden Fall ein verrücktes Fußballspiel, auch mit den drei Toren, ne? Ransford Königsdörfer, ne? Mit den zwei Treffern ist schon brutal, wie gut der HSV zu Hause ist, ne? Auswärts tun sie sich halt ein bisschen schwer, aber ich habe ja auch am Anfang gesagt, ne, der HSV ist an Union vorbeigezogen. Und ich möchte gerne meine These, die ich am Anfang der Saison getroffen habe, gerne nochmal wiederholen. Ich habe damals schon gesagt, der HSV, der Kader ist besser als der von Köln. Und ich weiß noch, wie alle am Anfang gesagt haben, nein, gar nicht. Und liebe Leute, hier ist es, hier könnt ihr das sehen. Und ich meine, der HSV ist jetzt auf Platz 9 aktuell, glaube ich sogar. Also
ja.
Insofern, auswärts müssen sie natürlich besser werden, gar keine Frage. Aber wenn du die Heimspiele so ins Ziel bringst, ne, wie gesagt, auch gegen die Bayern zuletzt einen Punkt daheim geholt, also auch gegen große Gegner, es macht schon viel aus. Es ist beeindruckend, wie Merlin Polzin das Woche für Woche hinbekommt.
Auf jeden Fall, wenn man auch mal seinen, also generell fand ich den schon beeindruckend, auch als dein, auch früher schon, wenn du mal auch das Alter bedenkst, wie der das macht, wie der mit Rückschlägen umgeht und so weiter. Das ist wirklich beeindruckend. Und es zeigt ja auch was, dass der HSV auch weiterhin an ihm festhält. Auch wenn das zwischendurch mal echt wackelig ausgesehen hat. Aber das ist auf jeden Fall berechtigt. Kurz, bevor du weiterredest.
Ja.
Es war doch in der ersten Halbzeit, dann hat mich das ein bisschen aus dem Konzept gebracht. Nach einem Foul von Nicolas Capaldo kassierte der HSV gegen Union Berlin in der ersten Halbzeit einen Elfmeter. Wenige Minuten zuvor jedoch waren Jordan Togunariga und Andrei Ilic bereits im Strafraum zusammengeprallt. Union hatte einen Elfmeter reklamiert, zu Recht, wie die Experten finden. Der Unioner ist zuerst am Ball, Togunariga gibt ihm einen Kopfstoß. Das ist für mich ein Strafstoß, stellt Ex-Nationalspieler Didi Hamann bei Sky klar. Da haben die Unioner Pech gehabt, dass der Assistent nicht eingegriffen hat.
Okay.
Erik Meier pflichtet ihm bei. Erik Meyers Meinung ist mir deutlich wichtiger als die von Didi
Hamann. Ja, das verstehe ich.
Okay. Genau, VAR hat nicht eingegriffen, Elfmeter und dann gab es ja später den Elfmeter, wo der HSV dem Unioner ins Gesicht getreten hat.
Ja,
aus
ja.
Versehen. Aber genau, also das war ein paar Minuten vorher, dann habe ich mir das nicht eingebildet. Das ist schon mal gut zu
Nein,
wissen.
Das wollte ich jetzt aber nicht unterstellen. Also, aber dann wundert es mich eher umgekehrt, warum das ja in gewissen Zusammenfassungen, ich sage jetzt nicht, wo ich die geguckt habe, nicht vorkam.
Ich habe das auch im Live-Ticker gerade nicht gefunden. Deswegen hatte ich mich ja so gewundert. Weil das ja normalerweise,
aber gut,
also das hat auch ein paar Minuten gedauert.
In der Spieltagszusammenfassung kannst du aber damit rechnen, dass die dann da dabei ist.
Ja, wahrscheinlich.
Wahrscheinlich.
Zumal ein paar Minuten später es auch wirklich einen Elfmeter gab, das war dann wahrscheinlich wichtiger.
Ja, möglicherweise. Ansonsten, wir müssen auf jeden Fall ein Wort zu Borussia Mönchengladbach verlieren. Vielleicht auch ein bisschen zu Eintracht Frankfurt. Das war natürlich irre, wie Frankfurt da rausgekommen ist, defensiv. Sie hatten aber auch ein bisschen Glück. In der ersten Halbzeit war Gladbach besser. Wobei man das besser auch, ja, in Anführungszeichen setzen kann, weil nur weil sie besser waren, waren sie nicht automatisch gut. Und in der zweiten Halbzeit sind sie dann halt auseinandergefallen.
Ich habe ja nur die Zusammenfassung gesehen von dem Spiel, aber was Frankfurt da gemacht hat in der zweiten Hälfte, da kommt man dann irgendwann auch nicht hinterher. Dann steht das Spiel gegen sich. Das ist oft Gladbachs Problem, dass wenn sie mal eine gute Phase haben in einem Spiel oder gut spielen, dass sie dann es entweder nicht bis zum Tor schaffen, nicht bis zum Abschluss spielen können, weil das oft einen Moment zu lange dauert oder sich falsch entschieden wird. Und wenn sie dann mal zum Abschluss kommen, dann wird das eben oft kein Tor. Und das frustriert einen dann natürlich, wenn du immer wieder angreifst, auch viel Spielanteile hast, dann das Tor nicht machst und dann lässt du ein bisschen nach automatisch, weil du dann vielleicht auch nicht mehr so richtig kannst. Nach 20 Minuten und dann kommt Frankfurt und macht innerhalb von 10 Minuten zwei Tore, dann gehst du mit 0-2 in die Pause. Das ist schwierig, da auch irgendwie in der Halbzeitansprache dann nochmal was Vernünftiges rauszuholen oder dann auch sich vom Kopf her wieder zu machen, okay, so komm, wir holen uns jetzt noch den Anschlusstreffer, das ist schwierig und das, was Gladbach macht, reicht eben oft nicht aus. Ohne jetzt was von Frankfurts Leistung wegzunehmen.
Ja, ja. Und machen aber natürlich auch massive Fehler, wenn du dir die Tore da anguckst, teilweise. Also
ja, definitiv.
Die legen das sind
so
ja
oft
selbst vor.
Individualfehler, die dann aber auch nicht ausgleichen, also die kann das Team halt auch nicht ausgleichen. Wenn du ein gutes Team hast, dann ist es egal, ob der Abwehrspieler hinten mal einen Fehlpass macht oder irgendwie sowas, weil dann entweder die Mitspieler retten können und wenn mal aus einem Individualfehler ein Tor gefallen ist, wenn ein Team gut genug ist und dann selber noch zwei Tore wieder herausspielen kann, dann fällt das auch nicht mehr ins Gewicht. Aber das können die Gladbacher halt nicht und gegen Frankfurt erst recht nicht.
Was machen wir mit Eugen Polanski? Also man kann ja definitiv sagen, das habe ich letzte Woche schon gesagt, Trainereffekt ist mal sowas von verpufft. Und Polanski hatte ja zuletzt dann doch auch öffentlich ziemlich den Kader kritisiert eigentlich. Und dann gestern habe ich dann wieder so ein Interview gesehen, war das sogar bei Sky, wo er dann so Aussagen getätigt hat, wo ich mir dachte, haben wir das gleiche Fußballspiel gesehen? So. Also das war dann wieder unter dem Motto, ja, wenn wir besser reinkommen und wenn dies, jenes passiert, dann passiert das und das nicht, wo ich mir denke, boah, oh. Wenn du dann solche Trainer kriegst, dann kannst du im Prinzip schon sagen, ist Hopfen und Malz verloren, kannst du das Ding eigentlich direkt beenden. Und ich verstehe Borussia Mönchengladbach einfach nicht, warum man aus dieser Qualität oder warum auch so viele Spieler, die mal so gut waren, einfach absolute Niemande mehr sind. muss man ja mal so sagen, Joe Skelly, weißt du, schon seit Jahren ist der das vermeintliche Talent, hat nie einen nächsten Schritt gemacht. Nico Elvedi trifft genau das Gleiche. Er ist mittlerweile ein Führungsspieler. Rocco Reitz, ja, gibt Gerüchte, dass er zu RB Leipzig geht, aber mal ehrlich, so gut ist der auch nicht mehr.
Die kommen halt, die können das nicht mehr, gerade die Stürmer können nicht mehr wirklich richtig ihre Qualität zeigen, weil sie dafür auch einfach auch zu wenig Gelegenheiten dann bekommen. Und dann scheint auch irgendwas im Team nicht so richtig klar zu sein, weil ich mich, also wenn ich mit Gladbach gegen Frankfurt spiele, dann sollte ich mir vorher nicht einbilden, dass ich da irgendwie was mitnehmen kann. Kann natürlich immer sein, aber das sollte nicht meine Ausgangslage sein. Und dann irgendwie das so, also ein bisschen auf die Spieler zu schieben, finde ich auch schwach. Also wenn man jetzt so lange nicht mehr gewinnt und so lange auch wenig Punkte geholt hat, dann muss ich, dann bin ich als Trainer dafür verantwortlich, entweder das System zu ändern, in dem ich spiele, das sind ja auch alles erwachsene Männer, die da sind, mich mit meinem Kapitän hinzusetzen und zu sagen, guck mal, irgendwie was funktioniert nicht, was können wir anders machen, oder mich generell mit irgendwem auszutauschen, aber sich dann halt und zu sagen, ja, das, wenn wir besser reinkommen, ja, wenn, war aber nicht so, was machst du dann? Das finde ich persönlich ein bisschen schwach. Ich weiß nicht, ob jetzt ein Trainerwechsel schon wieder so eine gute Idee wäre, weil ich bin immer nicht so Fan davon, wenn Trainer meines Erachtens nach viel zu schnell wieder ausgetauscht werden. Mal schauen. Also irgendwas muss ich zwar ändern, auch wenn Rocco Reitz jetzt geht, dann geht er halt. Was wollen die machen?
Das wäre ja im Sommer erst, ne?
Also der wechselt aber bis dahin ist ja auch noch Zeit, wo man auf jeden Fall noch was machen könnte. Ich kann jetzt auch nicht so richtig sagen, woran das liegt. Hätte ich das Spiel gesehen, aber dann hätte ich Union gegen HSV nicht gesehen und das war deutlich interessanter zu gucken. Dann könnte ich da jetzt vielleicht was Genaueres zu sagen, aber es ist einfach, weiß ich nicht, es ist, vielleicht braucht Eugen Polanski noch ein bisschen Zeit, vielleicht müssen die Spieler auch nochmal untereinander was ändern, vielleicht müssen sie mal ein anderes System, eine andere Aufstellung machen. Ich weiß es nicht, aber eine grundlegende Änderung sollte auf jeden Fall stattfinden. Die spielen ja immer dieses komische, es ist eher wahrscheinlich eher so ein 3-4-3, wenn bei Sky die Aufstellung angezeigt werden, steht immer 3-3-2-2. Kein Team spielt 3-3-2-2, so ein Quatsch. Es wird ein 3-4-3 sein wahrscheinlich, was auch immer Hochrisiko ist, das zu spielen, weil du dich sehr auf die, bei der Viererkette auf die Außenleute verlassen musst, weil die sowohl mit angreifen als auch mit verteidigen müssen. Wenn die nicht mit zurückkommen, entstehen eben so Sachen wie bei den Toren gegen Frankfurt, dann sind zu große Lücken offen, dann hatten Gladbacher, fehlen dann zwei Anspieler, die nicht da sind und dann entstehen auch eher Fehler, vor allem Fehlpässe aus der Abwehr heraus liegen meistens daran, dass keiner kommt, um sich anzubieten, beziehungsweise es zu wenig Angebote gibt und der am Ball dann Panik bekommt und irgendeinen Blödsinn macht. Ja, vielleicht hört er auf mich und die spielen dann mit einer anderen Aufstellung demnächst. Ich würde ihm 4-3-3 empfehlen. Mal gucken. Das wäre lustig auf jeden Fall, aber es ist unwahrscheinlich.
Machen wir da einen Screenshot von und
genau, das hänge ich mir dann hier auf. Dann hängt hier auch mal was an der Wand.
Ja. Eugen Polanski hat endlich auf dich gehört. Ja, aber ich meine, geht ja seit Wochen, also nochmal, es ist das 6. Spiel ohne Sieg. So, und letztendlich, wir werden auch gleich nochmal zu Werder Bremen kommen, frage ich mich ehrlicherweise, ob das Problem nicht dieses gesamte Management ist. Und ich mache jetzt mal ein ganz großes Fass auf, weil wir ja viel auch über so Teams Hoffenheim, Wolfsburg, gut, Wolfsburg steht gerade nicht gut da, ne, aber so mit Leipzig und so. Und es ist ja in den letzten Jahren schon bei Vereinen wie Schalke, den HSV, die lange Zeit in der zweiten Liga waren und so weiter, Werder zwischendurch ja auch auf und wieder abgestiegen, Stuttgart war zwischendurch auch öfter mal in der zweiten Liga. Ich stelle mir immer die Frage bei so Traditionsvereinen, und diese Diskussion führen wir, glaube ich, auch häufiger mal, ob dieses, ja, wir holen die Leute aus dem eigenen Stall nach. So, weißt du, wir produzieren alles selbst, ne? Das ist natürlich zum einen natürlich sinnvoll, weil nicht jeder ist der FC Bayern und nicht jeder kann mit dem Geld rumschmeißen wie bekloppt. Und auf der anderen Seite ist Werder Bremen da auch wieder ein schlechtes Beispiel. Wenn du 10 Millionen für einen Bangula ausbringst, der dir gar nichts bringt, dann ist es auch schlecht. So, aber wenn du immer nur so die interne Lösung und du quasi immer weiter über Jahre, und das ist bei Gladbach der Fall, über Jahre in deinem eigenen Saft schwimmst,
So, dann kann das doch nicht produktiv sein. Und dass das bei den Verantwortlichen, dafür stehe ich auch viele Gladbacher Fans, die da auf die Barrikaden gehen, und dass das bei den Verantwortlichen aber offensichtlich niemand stört und sich niemand fragt, woran das eigentlich liegt, das wundert mich schon echt. Also
ja, das kann ich nachvollziehen. Das war auch oft mein Gedanke. Es hat ja immer irgendwie gereicht. Also Gladbach war ja nie ein Verein, der jetzt, oder zumindest seit längerer Zeit nicht, mein Vater würde mir jetzt direkt widersprechen, aber der hat noch andere Zeiten erlebt. Gladbach war jetzt, solange ich das zumindest kenne, nie irgendwie groß weit oben mit dabei. Das war immer so ein Team, was irgendwo meistens sich im Tabellenmittelfeld irgendwie aufgehalten hat, war auch ein paar Mal dann relativ weit unten. Aber sie haben es halt immer irgendwie geschafft, dann nichts mehr mit dem Abstieg zu tun zu haben, wenn das mal gefährlich geworden ist. Und solange das eben bei den Leuten nicht richtig scheppert, also kann ich mir zumindest vorstellen, dass bis die nicht irgendwann mal wirklich absteigen oder mal längere Zeit wirklich im Tabellenkeller verbringen, passiert da auch nichts, weil das klappt ja immer so irgendwie. Aber auch so manchmal von den Leuten, die sie haben, habe ich auch oft nicht verstanden, vor allem als Player noch gespielt hat, als Traoré noch gespielt hat, jetzt ja auch wieder Neuhaus, die sitzen so oft auf der Bank. Ich frage mich, warum Neuhaus auf der Bank sitzt, ich frage mich, warum Skelly auf der Bank sitzt oder Maschino, den ich sehr, sehr gut finde. Warum? Also die haben auch oft dann die Spieler, die das auch könnten von den Qualitäten her, aber schaffen es dann eben nicht, dass die Spieler sich so ins Spiel einbringen können, dass sie auch wirklich was entscheiden können oder zum Spiel was beitragen können. Das ist, also für mich ist das immer unverständlich gewesen. Jetzt haben sie ja Tabakovic noch von Hertha gerettet, der da ab und zu mal ein paar Sachen gemacht hat, aber das reicht ja auch halt nicht.
Ich verstehe,
was du meinst.
Ich gehe da noch einen Schritt weiter. Sie schaffen es sich auch nicht, von diesen Spielern zu trennen. Also ein Florian Neuhaus, der über Jahre die Leistung stagniert, der war mal zwischendurch für die Nationalmannschaft nominiert. Ne? Und ja. Der stagniert seit Jahren. Joe Skelly ist genau dasselbe Beispiel. Du trennst dich von diesen Spielern aber auch nicht. So.
Also von Florian Neuhaus würde ich mich auch nicht trennen aktuell und vor ein paar Jahren auch nicht. Das ist meiner Meinung nach einer der besten Spieler, die sie haben. Wenn er spielt, dann kann er auch Einfluss haben, der kann gut vorbereiten und so weiter, aber wenn der halt immer nur von der Bank kommt und ansonsten halt, weiß ich nicht, da Kevin Stöger oder sowas rumrennt, das bringt nichts.
Aber der Glaube in Neuhaus scheint ja auch nicht riesig zu sein und dann frage ich mich, warum behältst du den weiterhin?
Ja, weil den niemand haben will oder so, ich weiß es nicht.
Abnehmer wird es immer geben, aber es ist besser, unzufriedene Spieler durchzufüttern und so. Das ist für mich Borussia Mönchengladbach. Ganz viele Spieler und Neuhaus und Skelly sind ja nur zwei Beispiele, die du mal geholt hast oder die aus der eigenen Jugend gekommen sind. Die Entwicklung gibt es nicht, aber du fütterst sie weiter durch. Aber du glaubst auch nicht mehr an sie. Du gibst denen nicht mehr die Chancen. So, und dann denke ich mir, warum macht man dann nicht den Schnitt? So, das, ja, und das kann ich nicht nachvollziehen. Und das wirst du, und da hast du wiederum recht, das wirst du auch dann ständig mit neuen Trainern, wirst du nicht lösen. Und wenn du auch gesagt hast, mit den Zeiten, dass sie ja sich immer aus dem Abstiegskampf rausgehalten haben, die wollen doch wieder nach Europa, schon seit Jahren. Du hattest mal diese...
Ja, aber es klappt halt absolut nicht.
Ja, natürlich, aber das, was du sagst, ist ja auch, ist ja schon viel länger her, weil sie hatten ja die lange Periode zwischendurch, wo sie regelmäßig europäisch gespielt haben, wo sie auch sehr häufig in der Champions League waren. So, das ist ja mittlerweile jetzt auch schon gefühlt Jahrzehnte her. So, und natürlich haben sie sich da aus dem Abstiegskampf dann meist immer rausgehalten, so, aber das war ja nie das Ziel, da überhaupt da immer nur im Mittelfeld zu sein und nicht vorwärts zu kommen. So, und jedes Jahr aufs Neue geht man das Ziel mit Europa ja eigentlich immer wieder an. Und ich bin auch der Meinung, dass du mit dem Kader, ob der jetzt europatauglich ist, lasse ich mal dahingestellt, aber dass du mit dem Kader, da steckt Potenzial drin. Definitiv. So,
auf jeden Fall.
Und dann, weißt du, wie gesagt, Skelly und so, die willst du dann nicht loswerden, aber du verkaufst dann Luca Netz für 2,5 Millionen Euro, war das, glaube ich, an Nottingham. Der, finde ich, mit Abstand.
Ja, der Hut ist ja auch weggewechselt, was ich auch nicht warum die den gehen lassen haben.
Na, ich glaube, der Vertrag ist ausgelaufen, meine ich.
Das kann auch
aber
sein.
Aber trotzdem,
weiß ich
also
nicht
für
so genau.
2,5 Millionen Euro an Premier League-Verein auch sehr lächerlich.
Ich weiß halt auch nicht, ob Gladbach gerade überhaupt in der Lage wäre, sich neue Spieler zu kaufen, selbst wenn sie jetzt alte Spieler loswerden. Oder ob die dann mit einfach ein zu großes finanzielles Risiko eingehen und dann sagen, okay, wir machen jetzt aber mit dem weiter, wie es bisher läuft, wird schon schief gehen, weil sie gar nicht in der Lage dazu sind, neue Spieler anzuwerben, die da auch überhaupt hinwechseln wollen. Und das ist ja auch immer die Frage. Ja, aber ich glaube nicht, dass wenn sich da jetzt ein anderer Trainer an die Seitenlinie stellt, dass sich das groß was ändern würde. Es gibt ja immer diesen Effekt, dass dann die ersten paar Spiele dann besser werden, weil es irgendwie neues System, der macht anderes Training und so weiter, dann kommt immer kurz so ein Aufschrei, das war ja bei Sandro Wagner auch so, und dann ebbt das irgendwann wieder ab und es wird wie vorher oder vielleicht sogar noch schlimmer. Das kommt dann aber drauf an. Aber wie gesagt, ich glaube nicht, dass da jemand anders am Rand irgendwas ändern könnte.
Ja, das glaube ich ehrlicherweise auch, und damit schaffen wir den Umschwung zu Bremen. Zu Werder haben wir in den letzten Wochen, glaube ich, auch immer ausführlich diskutiert. Deswegen, ihr kennt meine Meinung im Prinzip dazu, sie haben gegen Bayern ein ordentliches Spiel gemacht. Und man konnte jetzt final nicht erwarten, dass sie die Bayern schlagen oder da einen Punkt holen. Dementsprechend war die Niederlage erwartbar. Und wie gesagt, sie haben mutig gespielt, definitiv. Aber ja. Ohne Plan. So, und ich habe, schau dir nochmal die Offensive an. Ich verstehe da so vieles nicht. Haben natürlich massive Verletzungsprobleme, gar keine Frage. Aber ich bleibe dabei, Werder wird bis zum Schluss im Abstiegskampf stecken. Da kann Daniel Thune tun und lassen, was er möchte. Es liegt nicht an ihm. Ich habe für Werder Bremen, ja, überhaupt keine gute Prognose. Ich wüsste überhaupt nicht, wo ich die hernehmen soll. Also, dass ein halbwegs gutes Spiel gegen Bayern löst bei mir überhaupt keine Zuversicht aus. Erst recht, weil du kennst dieses klassische Phänomen. Gegen Bayern, du hast nichts zu verlieren. Du kannst nur gewinnen. So, und entscheidend wird ja sein, dass sie nicht gegen Bayern die gute Leistung zeigen, sondern dann nächste Woche wieder. Ich glaube, ich guck mal schnell, wen sie nächste Woche haben. Ich könnte mir aber vorstellen, ich glaube, es war irgendwie Heidenheim oder so. Eine Sekunde, es lädt.
Na, das müssten sie dann ja. Da müssten sie dann auf jeden Fall was holen.
Es ist nicht Heidenheim, aber sie spielen auf St. Pauli. Also.
Oh, auf St. Pauli, das könnte wieder schwieriger werden.
Also quasi direktes Duell im Abstiegskampf. Das muss man, glaube ich, so sagen. Und da gilt es, diese Leistungen zu bringen oder diese Leistungen, die sie bei Bayern gemacht haben. Und wenn ich auch auf die nächsten Spiele gucke, dann Heidenheim, dann Union, dann Mainz, dann Wolfsburg. Also das sind fast alles direkte Duelle unten im Keller.
Und das sind auch alles, fast alles Spiele, wo man zumindest erwarten sollte, dass da ein Punkt rausspringt, wenn man sich, die sind jetzt der 16. glaube ich, weil es noch, ja, bei Leipzig-Wolfsburg steht es, glaube ich, immer noch 0-0. Die sind jetzt auf dem Relegationsplatz und damit könnte das dann, also damit zählt jeder Punkt, damit zählt jedes Tor. Eine bessere Tordifferenz ist auch immer ein Punkt mehr. Deswegen ist auch, dass sie jetzt sich nicht haben abschießen lassen gegen Bayern, ist auch nochmal wichtig dazu zu sagen. Ja, also man kann halt zwei Varianten machen, wenn man gegen ein Team wie Bayern spielt, beziehungsweise wenn man so weit unten ist. Entweder man sagt, okay, wir versuchen uns hinten reinzustellen, wir spielen mit einer Fünferkette, wir machen hinten alles dicht und wir versuchen möglichst wenig Gegentore zu bekommen. Wir gehen davon aus, dass wir das verlieren, aber wir machen von Anfang an, wie nennt man das, Schadensbegrenzung. Oder was jetzt Thune gemacht hat, wir spielen so, wie wir immer spielen. Vielleicht haben wir Glück, vielleicht sind wir gut, können Tor erzielen, können eine Weile in Führung gehen. Wir spielen aber nach vorne, wir lassen uns nicht hinten reindrängen, denn Angriff ist die beste Verteidigung. Das ist meiner Meinung nach auch der bessere Weg. Hat ja soweit auch ganz gut funktioniert, obwohl die auch mal so eine merkwürdige Aufstellung haben. Vielleicht ist das auch taktisch alles hochwissenschaftlich und ich habe einfach nicht genug Ahnung davon, aber wie mit einer Dreierkette hinten und dann ist aber irgendwie in der Mitte ganz viel Platz. Ich weiß es nicht. Das sieht immer ein bisschen komisch aus, wenn die spielen. Für mich zumindest. Dass da in der Mitte immer so ein riesen Loch ist im vorderen Drittel. Aber also wie gesagt, 0 zu 3 ist nicht wirklich schlimm. Aber ich weiß, was du meinst so allgemein. Vielleicht kann Tune da nochmal was anderes machen, obwohl ich das auch nicht so gut fand, dass sie den anderen Trainer da so schnell wieder rausgeworfen haben. Das ist halt das, was ich halt sage. So, wenn man dem keine richtige Chance gibt. Genau. Dass wenn man ihm keine richtige Chance irgendwie gibt dazu und eine Chance ist eben länger als nochmal irgendwie 3, 4 verlorene Spiele hintereinander. Man braucht ja auch Zeit, um mit der Mannschaft warm zu werden, um mit seinem Team da irgendwas zu machen, um, wenn man eine neue Spielidee hat oder ein neues Spielprinzip, dann dauert das, auch wenn man zweimal am Tag Training hat, dauert das eine Weile, bis das bei den Spielern ankommt oder bis man das so weit angepasst hat, dass das auch aufs Team passt. Ich habe dann, als die Nachricht rauskam, dass Horst Steffen da weg ist, habe ich auch irgendeinen Kommentar gelesen, dass irgendeiner sowas ähnliches geschrieben hat wie anderer Trainer kann mit der Trümmertruppe auch nichts anfangen. Yeah. Das ist natürlich sehr gemein, aber es stimmt halt irgendwo. Das ist wie bei Gladbach. Da kannst du das Gleiche dazu sagen.
Ja. Dementsprechend, wenn du das Personal nicht hast, kannst du ja aber auf der anderen Seite auch einstudieren, was du willst. Die versuchen halt, den Trainer zu finden, der irgendwie dafür sorgt, dass sie irgendwie mit Ach und Krach den Klassenerhalt schaffen?
Müssen sie einen Spielertrainer finden.
Du meinst von den Spielern, die gerade so super spielen, ja. Ich glaube auch. Wenn das die Lösung, ja, pff, vielleicht funktioniert's, was weiß ich denn.
Nein, Quatsch.
Aber glaube ich eher nicht.
Ich mag Tune sehr, ich fand den auch schon, als der Düsseldorf trainiert hat, fand ich den super. Auch wenn er manchmal ein bisschen zu viel mit dem vierten Offiziellen redet, aber das Problem haben ja so einige. Finde ich immer gut, was der macht, was der auch da gemacht hat. Und ich kann mir auch vorstellen, dass er da eben sein Bestes gibt und dass es vielleicht noch irgendwie reicht, zumal, also die Abstiegsplätze sind ja quasi schon fast besetzt, also der letzte Platz zumindest mit Heidenheim. Aber für die Relegation, in der Relegation könnte es auch nochmal knifflig werden. Ich weiß gar nicht, wer in der zweiten Liga dann dafür in Frage kommen würde, aber da ist ja auch noch alles offen meistens.
Ja, eben. Also das insofern
kann man jetzt auch noch nicht sagen.
Schalke, Darmstadt, Elversberg, Hannover.
Macht alles keinen Spaß, dagegen zu spielen.
Nee, auf gar keinen Fall. Wollen wir den Spieltag einfach mal abschließen und unseren Lieblingskategorien zuwenden, es sei denn, du erhebst Einspruch.
Nein, wir haben alles besprochen, was besprochen werden muss, meiner Meinung nach.
Dann, wie ist dein Fail der Woche? Was hast du uns Schönes mitgebracht?
Kann ich das jetzt ersetzen durch den... Boah, weiß ich nicht, ob das noch schlimmer ist eigentlich. Geht halt wieder... Also, na, was heißt...
Es arbeitet in ihm. Sprich es aus.
Mein Gehirn rattert. Ich fand schon, ist vielleicht ein bisschen gemein. Also mein Vater hört das auch. Das tut mir jetzt schon mal leid. Aber ich fand es schon blöd, dass der, oder schon einfach daneben, dass der Schiedsrichter Ben Urich beim Drittligaspiel heute Mannheim gegen Cottbus ein super Spiel macht und sich dann entscheidet, auf die 4 Minuten Nachspielzeit mehr als 2,5 Minuten draufzupacken, damit dann in der wirklich letzten, also für ihn dann hoffentlich auch letzten Sekunde des Spiels ein angebliches Tor für Cottbus fällt, was dann nicht gegeben worden ist, weil man nicht klar sehen konnte, ob der Ball hinter der Linie war, weil das so ein Gewusel gewesen ist und dadurch eine riesen Diskussion entstanden ist. Das war eine Szene, die man sich hätte komplett sparen können, wenn er die Ecke nicht mehr gegeben hätte, sondern einfach vorher abgepfiffen hätte. Da hätte auch kein Mensch was sagen können, weil er schon 2 Minuten drüber hat laufen lassen. Ja, das hat er sich eine gute Leistung nicht kaputt gemacht, aber zumindest schon, ja, hat er sich selber geschadet, ohne Grund. Das war schon, fehlt mir jetzt ein passendes Wort. Sonst
blöd.
Ich Ärger.
Das war einfach blöd.
Ja, es war
eine
blöd.
Eine doofe,
genau,
Situation. Ich würde mal mein Fail der Woche verraten. Gab es jetzt auch wieder Diskussionen. Ich betitel das jetzt mal mit Ultras versus Polizei. Ihr werdet es mitbekommen haben, dass es da jetzt am Wochenende wieder, ja, Konflikte gab. Zum Glück keine körperlichen Auseinandersetzungen in dem Sinne, aber Dinge, wo man sich wieder sagt, warum? Und zwar ging es diesmal darum, dass die Polizei FC-Fans auf einer Raststätte in Siegburg festgesetzt hat, die auf dem Weg zum Auswärtsspiel nach Stuttgart waren. Das Land Baden-Württemberg hat oder soll ein Betretungsverbot ausgesprochen haben, den Fans. Daraufhin haben einige von der aktiven Fanszene, aber immerhin, was dann wieder cool war, ein Spiel der U21 besucht gegen Sportfreunde Lotte. Also insofern hat man wenigstens das Beste draus gemacht. Das Ganze hatte den Hintergrund, dass wohl die Polizei ein Aufeinandertreffen mit Gladbach-Fans verhindern wollte, die auf dem Weg nach Frankfurt halt waren. Allerdings,
ja, verständlich.
Allerdings wurde mitgeteilt, dass diese zwar dort vor Ort waren, aber zu dem Zeitpunkt, wo die FC-Fans dort waren, nicht mehr dort waren.
Also hätten die sich gar nicht getroffen.
Ja. Ne, es ist alles, du weißt ja, wie es bei solchen Sachen immer ist. Es soll, es hat gegeben, ne? Ist auch ein bisschen Spekulatius dabei. Aber heute gab es zum Beispiel eine ähnliche Sache. Ich glaube, diesmal hat es Paderborn-Fans getroffen, die nicht nach Bochum reisen durften. Ich glaube, die haben in Bochum gespielt heute. Also das sind einfach so Dinge, wo ich mir sage und ich möchte, weil ich bei den Situationen, wir hatten das mit Hertha gegen Schalke und so weiter, ich möchte mich gar nicht auf eine Seite schlagen, weil jede Situation ist individuell zu betrachten und wenn man selbst nicht dabei ist, kann man darüber auch keine pauschalen Urteile fällen. Ich würde mir nur an der ganzen Geschichte wünschen und das von beiden Seiten, dass man ein bisschen mal wieder abrüstet, weil das ist einfach, du liest diese Meldungen jede Woche und denkst dir so, ach Leute, muss doch echt nicht sein. Also sowohl von den Ultras an sich, ne, diese ACAB-Schrift ist ja mittlerweile sehr häufig zu lesen. Auf der anderen Seite die Polizei, die dann solche Dinge tut, wo man sich dann auch hinterfragt, ist die Maßnahme hier wirklich so angemessen? Und ich finde, da findet immer mittlerweile so ein Aufrüsten gegeneinander statt, wo ich mir immer so denke, wo soll das denn hinführen? Warum ist
ja,
das nicht
halt,
möglich?
Das steigert sich immer mehr von beiden Seiten.
Das ja, warum ist es nicht möglich, dass Fanvertreter, dass die Polizei, dass die Politik, die das Ganze ja auch befeuert, einfach mal an den Tisch setzen und einfach mal darüber sprechen? Und das würde ich mir
Leute
wünschen,
dazu
da
nicht
auch klare
in der Lage sind höchstwahrscheinlich.
Ja, aber dass da auch klare Konsequenzen, dass die Ultras sagen, bei komplizierten Fans in ihrem Umkreis, denen der Polizei auszuliefern, das klingt jetzt böser als es gemeint ist, aber dass da sowohl in der Fankurve ein Selbstreinigungsprozess an gewaltbereiten Fans zum einen stattfindet, aber dass auch auf der anderen Seite die Polizei auch mal ein bisschen abrüstet. So und nicht bei jedem Spiel, ich überspitze es jetzt ganz bewusst, aber bei manchen Spielen, wenn die da pauschal schon mit den Wasserwerfern anrücken, wo ich mir denke, Leute, das ist jetzt hier echt übertrieben oder diese Kontrollen da macht und dann auf Raststätten die Fans dann irgendwo da festsetzen möchte, obwohl es da, finde ich, keine konkrete Bedrohungslage ist. Da muss man schon sich auch nicht wundern, wenn auch die Konfrontationsbereitschaft auf der anderen Seite dann auch steigt. So, und du weißt ja,
ja
was
geht,
dazu führen wird.
Her.
Die Polizei bewaffnet sich dann noch mehr, davon fühlen sich dann die Fans wieder mehr bedroht und so weiter.
Das ist ja das, dieses Hin und Her, dass man sich gegenseitig immer mehr hochschaukelt, ist ja das, was jetzt schon stattfindet. Zumal bei Köln. Ich hatte das vor ein paar Wochen mal gelesen, dass Köln auch der Verein war, der die meisten Strafen an den DFB wegen Pyrotechnik zahlen musste, also mit Abstand die meisten, dass man solche Vereine dann eben auch mehr im Blick hat und natürlich viel präventiv arbeiten möchte, dass man nicht irgendwie, also die versuchen, glaube ich, nicht, dass sie anders an diese Auseinandersetzung herangehen, sondern sie versuchen, diese Auseinandersetzung von vornherein zu verhindern. Ob man dafür jetzt Leute dann an dieser Raststätte da festhalten muss, ist natürlich auch meiner Meinung nach dann eine schlechte Idee, weil die erzählen das weiter. Dann, was du sagst, dann wird dieser sinnlose Polizeihass wird mehr geschürt. Dann geht das, auch das mit den Wasserwerfern ist halt ein provoziert die Fans natürlich, aber es ist halt auch eine präventive Maßnahme, dass die dann vielleicht, wenn die das sehen, dass sie dann vielleicht gar nicht erst irgendwas machen oder dass eben, wenn da was passiert, dass sie dann gleich bereit sind dafür. Ich finde das sowieso völlig, also Pyrotechnik sowieso, aber auch allgemein andere Sachen finde ich völlig sinnlos. Und es gibt ja immer Sektionen, die so, die Ultras, oder es gibt ja immer Sektion Stadionverbot, hängt ja auch bei jedem Heimfans meistens irgendwie ein Plakat oder so, dass die so in ihrer Blase da sind, dass die, glaube ich, auch noch weiter weg von normalen Fans sind, also dass die vielleicht noch gar nicht natürlich unbedingt was miteinander zu tun haben, weil die ja völlig in ihrem eigenen, die kriegen ja meistens, glaube ich, auch vom Spiel einfach gar nichts mit, weil die zu sehr damit beschäftigt sind, zu pöbeln oder Sachen anzuzünden.
Boah, da wäre ich auch vorsichtig, das kann man so pauschal auch nicht sagen.
Ja, deswegen, nehme ich vielleicht wieder zurück, aber deswegen, das ist meine Meinung.
Deswegen, naja, aber deswegen meine ich ja auch, weil es wird dann ja immer gesagt, das sind dann alle Ultras. Deswegen meine ich aber auch, dass die Ultras, und davon gehe ich auch, dass der größte Teil immer noch vernünftig ist, dass die dann wiederum der Polizei helfen, die auszusortieren, die da Stress machen.
Das wäre natürlich super.
Und die Polizei kriegt die Leute und sagt dann auf der anderen Seite, gut, ihr seid in Ordnung, euch stören wir nicht. Darauf muss es doch am Ende des Tages hinauslaufen. Das sollte doch das Ziel sein. Und das sollte doch von beiden Seiten müssten doch daran ein Interesse haben. So, darum geht's.
Auf jeden Fall.
Doch.
Aber sich halt über die Polizei aufzuregen oder sich generell über irgendwas aufzuregen, ist natürlich viel einfacher und bequemer, als eine Lösung zu suchen.
Ja, aber es tut die Polizei auch nicht. Ne? Wie findet wirklich. Ich habe nicht den Eindruck, dass auch bei der Polizei, und nochmal, ich bin ein großer Freund der Polizei, aber auch bei diesen Sachen, und das meine ich auf beiden Seiten, aber findet bei der Polizei, wenn, und es gibt gewaltbereite Beamte, sorry, das muss man auch sagen, es gibt auch Leute, die da übertreiben, definitiv. Findet da wirklich eine ernsthafte Aufarbeitung auch mal öffentlich statt? Habe ich nicht den Eindruck. Stelle ich jetzt mal so knallhart in den Raum.
Das muss auf jeden Fall auf beiden, also ja, da gibt es auf beiden Seiten Sachen, die man durchaus besser machen kann. Ich kann das immer mehr, wie du sagst, Aufrüsten der Polizei kann ich noch ein bisschen mehr nachvollziehen, weil ich auch nicht so unbedingt weiß, wie viel freie Entscheidungsgewalt sie dazu haben, was sie da machen oder nicht machen. Aber das, da müssen die sich eigentlich gegenseitig mehr entgegenkommen, damit alle wieder beim vernünftigen Ziel sein können, nämlich einfach das Fußballspiel zu genießen und sein Team anzufeuern. Manche eben mehr, manche weniger. Ich wollte auch überhaupt nicht sagen, dass irgendwie alle Ultras da die bekloppten Leute sind, um Gottes Willen. Aber die Leute, die da so am Rad drehen, sind halt die am meisten dann auffallen damit. Und dann eben auch einen Schatten über alle anderen Fans damit werfen, dass man da denkt, oh, die schon wieder. Aber das, dafür muss man sich natürlich auch selber schützen, dass man da alle über einen Kamm schert. Das ist eben genau das Gleiche wie bei der Polizei. Ja. Natürlich gibt es da Leute, die auch über die Stränge schlagen, aber deswegen muss ich nicht gleich mit dem ACAP-Schild rumlaufen.
Ja, natürlich nicht. Also wie gesagt, die Ziele sind auf beiden Seiten die gleichen. Ich würde mir wünschen, dass man da einen Weg findet, wo man sich annähern kann. Weil nochmal, das Ziel ist das Gleiche. Die Polizisten haben keinen Bock, sich an Wochenenden im Rahmen von Bundesligaspielen verprügeln zu lassen. Und die Ultras wollen nicht von Polizisten die ganze Zeit umringt, kontrolliert, was weiß ich, werden oder belästigt werden. Ihr versteht, in welchem Kontext ich das belästigt meine. So, alle wollen in Frieden ihren Job machen. So, und da verstehe ich immer nicht, wenn man gleiche Ziele hat, warum man sich da nicht zusammenraufen kann. Ist mir komplett unverständlich. Aber mein Fail der Woche, kommen wir zum Ehrenmann. Eine positive Sache, wobei meine Sache ist gar nicht so extrem positiv, gebe ich zu. Aber du darfst gerne anfangen.
Ne, fang du mal an. Ich habe gerade angefangen, jetzt fängst du an. Du warst gerade so schön im Redefluss.
Okay, Thomas Reis ist dir vielleicht noch ein Begriff, Ex-Bochum-Trainer. Hat ja jetzt die letzten Jahre in der Türkei trainiert bei Samsunspor. Hatte auch eine sehr erfolgreiche Zeit, ist ja mit denen letztes Jahr Dritter geworden. In dieser Saison läuft es nicht ganz so gut. Also man muss dazu sagen, sie sind auf Platz 7. Also das ist absolut solide, stehen auch in der Conference League in den Playoffs. Trotzdem haben sie aus den letzten 10 Partien nur 1 gewonnen und das hat den Verantwortlichen bei Samsunspor offensichtlich nicht so gefallen, weshalb sie ihn heute Nacht um 1.27 Uhr entlassen haben.
Oh Gott.
Also,
was sind das denn da für Leute?
Also, die Sport, unglückliche Situation war natürlich das eine, aber es hat auch, also es gibt schon länger Meinungsverschiedenheiten, was einfach die sportliche Ausrichtung des Vereins angeht, weil der Vorstand natürlich gesagt hat, das vom letzten Jahr, das soll keine Eintagsfliege sein. Thomas Reis hat aber auf der anderen Seite auch immer wieder betont, dass er mehr Budget braucht für diesen Kader. Also im Endeffekt sein Vorwurf ist, okay, wir haben die sportlichen Ziele jetzt gesteigert und Samsunspor zählt eigentlich normal nicht zu den Top 3 Teams in der Türkei. Vielleicht nicht mal zu den Top 10 normalerweise. So, aber die haben halt eine outstanding Saison gespielt und Thomas Reis sagte aber, ja, wenn wir das Niveau aber halten wollen, brauchen wir halt mehr Geld, um halt Spieler verpflichten zu können, was logisch ist. Und der Vorstand tut sich da wohl ein bisschen schwer, zumindest laut ihm. Und ja, dementsprechend ist die Situation jetzt so, wie sie ist. Ist ein bisschen schade, weil zwischendurch liefen auch mal Gespräche um eine Vertragsverlängerung. Deswegen ist es da ein bisschen komisch, ja, sich da jetzt so zu rennen und zu trennen. Und wenn ich auch die Reaktion von ein paar Fans gesehen habe, die, da sind, glaube ich, sehr viele dabei, die das nicht so ganz nachvollziehen können. Aber Nachfolger, der nächste deutsche Trainer, Thomas Fink.
Ach Mensch, den gibt's auch noch.
Ja, das,
das sind so Leute, so Namen, die dann irgendwann mal wieder, die man dann noch im Hinterkopf hat, aber schon 100 Jahre nicht mehr dran gedacht hat und dann die aus der Versenkung dann wieder auftauchen. Weißt du, das ist schon ein Running Gag mit meinem Vater, auf wen ich auch noch warte, dass der mal bei irgendeinem Verein wieder auftaucht?
Typhoon Korkut.
Bruno Labbadia.
Ach so, oder nee. So, meinetwegen auch Bruno Labbadia.
Bruno Labbadia, der wird auch irgendwann irgendwo, ich habe immer ab und zu bei manchen Zweitligavereinen gedacht, na, ob der da sich wieder sesshaft macht, aber das kann natürlich auch irgendwo im Ausland irgendwo mal gewesen sein.
Ich glaube, in der Bundesliga ist er mittlerweile ein bisschen verbrannt, könnte ich mir vorstellen.
Ja, also wo der schon überall gewesen ist, so.
Ja, also von daher glaube ich, könnte eher schwierig werden. Ich hatte diesen Gedanken auch immer, aber dafür ist es jetzt schon vergleichsweise lange her. Ne, deswegen hatte ich jetzt
Stimmt,
zwischendurch so ein bisschen
viel Zeit vergangen dazwischen.
Ja, deswegen hatte ich jetzt so den Eindruck, bei vielen Mannschaften, wo es vielleicht logisch gewesen wäre, dass er kommt und er dann nicht gekommen ist, dachte ich mir, dass er vielleicht bei vielen auch schon eher in Vergessenheit geraten ist. Aber kann mich auch irren. Aber um bei mir abzuschließen, also Thomas Reis ist er natürlich nicht mein Ehrenmann, weil er entlassen wurde, aber für seine tollen Leistungen und ja, manchmal, ja, die allgemein die Super League ist ja auch ein bisschen eine komische Liga, dementsprechend. Ja,
was soll ich dazu sagen? Was da jetzt für Leute rumrennen, teilweise ist schon.
Na, oder
schon nochmal gut.
Oder was die teilweise für einen Anspruch haben oder glauben, wie geil ihre Liga ist.
Ja.
So, aber
das stimmt.
Ja, mehr muss ich dazu nicht sagen. Du darfst gerne.
Ich habe tatsächlich jemanden aus meinem eigenen Verein.
Oh, okay.
Nicht unbedingt vom, und zwar ist das ein Trainerkollege von uns. Wir, also in Berlin zumindest, war es die letzten Tage immer sehr, sehr verschneit. Es hat kaum Training stattgefunden, weil noch alles vereist war und so weiter. Und dann hatten wir endlich mal wieder Training auf unserem Hauptplatz. Das Problem war aber, dass bei uns kein Platzwart angesetzt worden ist und wir somit nicht an die Flutlichter rangekommen sind. Dann konnten wir die Flutlichter nicht anmachen. Das heißt, wir hatten zwar einen Platz und halbwegs gutes Wetter und Material, aber kein Licht. Und dann ist ein Trainerkollege nochmal, ich habe das auch erst erfahren und die Bilder gesehen, weil ich erst später an dem Tag Training hatte, ist der kurz zu sich nach Hause gelaufen, weil er um die Ecke wohnt, ist in sein Auto gestiegen, ist mit dem Auto wieder zum Platz gefahren, hat das Tor aufgeschlossen, das normalerweise für Feuerwehr und Krankenwagen gedacht ist, hat sein Auto fast vor den Platz gestellt und hat sein Scheinwerferlicht angemacht und dann haben seine Jungs im Scheinwerferlicht anderthalb
Aber
Stunden
trainiert.
Aber da
muss es ja ein krasses Scheinwerferlicht sein.
Die haben sehr weit vorne trainiert. Das waren auch so eine E-Jugend, also Achtjährige. Da reicht so ein Viertel normaler Platz auch aus. Aber fand ich auf jeden Fall, also geile Idee erstmal an sich. Ich wäre darauf, auch wenn ich ein Auto hätte, wäre ich darauf wahrscheinlich nicht gekommen. Lösungsorientiert gedacht. Und eben, genauso wie ich, Training wird durchgezogen. Egal wie, egal wo, was dafür nötig ist. Eine Lösung finden wir auf jeden Fall. Fand ich eine super Idee, auch dafür seine Autobatterie zu opfern.
Ich hoffe, er ist danach auch wieder nach Hause gekommen.
Hoffentlich. Ah ja, die haben wir die Bilder im, also zuerst haben sie natürlich alle beschwert, dass kein Licht anging, und dann schickt er ein Foto rein, wo seine Jungs im Scheinwerferlicht da Passübung machen und schreibt, wir trainieren trotzdem. Ich sag, okay, alles klar.
Problem gelöst. Aber ja, genau. Auf jeden Fall eine schöne Aktion. Ich habe noch zwei kleine Sachen in der Ist-noch-was-Kategorie. So ist das Wort richtig. Nämlich, es war Nations League-Auslosung. Wer hat es nicht mitbekommen? Ehrlicherweise, als ich vom Kicker die Push-Meldung bekommen habe am Freitag, hat mich diese ein wenig überrascht, weil ich nicht wusste, dass diese Auslosung ist. Aber gut, okay.
Du überraschst mich gerade übrigens auch. Ich habe das gar nicht mitbekommen.
Ja, das ist ja kein Problem. Ich kann dir sagen, gegen wen Deutschland spielt. Es ist jetzt auch ehrlicherweise nicht so der Rede wert. Also ich erwarte da keine Tiefenanalyse jetzt von dir. Die kann ich selbst gar nicht liefern, weil das ist ja eh noch so ewig hin, weil wir haben jetzt eh dann WM. Insofern, aber damit es alle mal gehört haben, wir spielen gegen die Niederlande, gegen Serbien und gegen Griechenland.
Das könnte schwierig werden. Also Niederlande zumindest. Ansonsten kann ich die anderen schwer einschätzen.
Ich wollte gerade sagen, ich hoffe, du meinst das ironisch. Also eine viel einfachere Gruppe kannst du nicht kriegen eigentlich.
es hätte schlimmer werden können, auf jeden Fall.
Ja, ja, jetzt noch
darf
England.
Ich dich ganz kurz unterbrechen?
Ja.
Ich habe nämlich noch den Ticker offen von Leipzig gegen Wolfsburg und lese die ganze Zeit am Rand Leipzig Torschuss hier, Leipzig Torschuss da, Ecke Leipzig, Torschuss Leipzig. Und dann steht ja auf einmal Tor 1-0-1 für Wolfsburg. Oh. 1-0 für Wolfsburg.
Okay. Ja, steht bei
Was
mir auch.
Was ist denn hier los? Das steht im Ticker.
Mohamed Amoura. Da werde ich doch direkt gleich mit meinem Freund Nico Mannstein über dieses Spiel sprechen. Kann ich sogar vielleicht noch die Schlussphase mit ihm gucken. Insofern, ja, also wie gesagt, Deutschland gegen Niederlande, Serbien und Griechenland werden wir zum späteren Zeitpunkt nach der WM irgendwann mal besprechen, weil ich glaube, macht jetzt ansonsten keinen Sinn. Ansonsten, es gibt noch eine spannende Sache aus der J-League. Die höchste japanische Spielliga. Die haben nämlich jetzt dieses Jahr zu ihrem Jubiläum etwas verändert, wozu ich gern mal deine Meinung wissen würde. Nämlich, die haben, das gilt jetzt erstmal nur für dieses Jahr, das Unentschieden abgeschafft. Und zwar steht es nach 90 Minuten Remis, gibt es ein entscheidendes Elfmeterschießen. Und bei einem Sieg kriegt die Gewinnermannschaft aber nur 2 Punkte und die Verlierermannschaft kriegt immerhin 1 Punkt.
Okay.
Es gibt ja, ich glaube, im Eishockey gibt es, glaube ich, auch sowas Ähnliches, meine ich. Nach einem Sieg in Overtime. Ja, also ich habe eine Weile drüber nachgedacht, ob ich das jetzt gut finde oder nicht. Also so in,
warum?
Also
ich verstehe das nicht. Ich verstehe den
Grund.
Naja,
damit du keinen Unentschieden hast und dann hast du.
Ja, aber was ist denn schlimm? Dann kriegen beide Teams 1 Punkt, weil sie gleich gut gespielt haben. Ende.
Aber gut, die Verlierermannschaft kriegt ja da auf jeden Fall 1 Punkt auch.
Ja.
Also siehst mal so, du. Ja, ich meine, du beim Unentschieden.
Elfmeterschießen ist so viel Glückssache. Da ist so viel Glück dabei, das ist.
Also ich gebe dir recht, ich wäre jetzt zum Beispiel, wenn wir so in der Bundesliga wären und so, bin ich auch kein Fan davon. Ich würde daraus mal eine andere Idee ableiten. Ich würde generell bei allen Spielen, also die einen K.O.-Charakter haben, würde ich endlich diese Scheißverlängerung absägen.
Danke, danke, David, wirklich. Verlängerung hat keinen Sinn. Es liegen nur Leute rum, es kriegen alle Krämpfe, alle sterben. Wenn da ein Tor fällt, dann ist das irgendein Kacktor, weil jemand nicht mehr in der Lage ist, sich zu konzentrieren. Und dann sollst du, nachdem du wirklich die meisten 120 Minuten durchgespielt haben, sollst du dich ja noch auf den Elfmeterschuss konzentrieren. Das hat keinen Sinn. Verlängerung ist immer nur so Rumgewürge meistens. Von daher, aber auf der anderen Seite, also nochmal, um auf das mit der japanischen Liga zurückzukommen, es gibt ja nicht nur das Unentschieden. Es gibt ja, das kenne ich ja als Trainer selber, es gibt Unentschieden, da lag ich ganz lange hinten und krieg dann gerade so noch das Tor. Das fühlt sich dann an, als hätte ich 1-1 gewonnen. Ja. Dann gibt es das Unentschieden, wo ich ganz lange führe und in der letzten Minute noch ein Gegentor kriege. Es gibt das Unentschieden, wo niemand ein Tor schießt, weil niemand dazu in der Lage ist. Es gibt ein Unentschieden, wo ich ein Tor schieße und dann 50 Mal über den Kasten und die Gegner stehen einmal vorm Tor und machen das 1-1. So, und deswegen Unentschieden gibt ja einem ja auch so ein bisschen das ist eigentlich meistens unfair, weil irgendein Team meistens besser ist, aber den Ball nicht reinkriegt oder sonst irgendwas. Und dann kann man halt sagen, okay, wenn wir 10 Torschüsse haben und einer davon geht rein, dann ist es halt so. Und mich würde es wahnsinnig ankotzen, wenn ich entweder eben klar das bessere Team bin, aber das Tor nicht reinkriege, oder wenn ich eben gegen ein besseres Team spiele und kurz vor Schluss noch das 1-1 mache, wenn ich dann sozusagen das im Elfmeterschießen dann wieder verliere. Jetzt mal Punkt hin oder her, es geht ja auch um das Gefühl danach.
Ja, ja.
Und ein Elfmeterschießen ist eben, kann ich auch als ehemaliger Torwart sagen, ist super, super viel Glückssache. Es hat mehr konzentrierst du dich im Moment, hat das mit Erfahrung zu tun, dann kannst du immer noch an Pfosten schießen, dann kannst du ja nicht nachschießen und so weiter. Es ist, finde ich, unnötig. Lieber die Verlängerung abschaffen in allen Wettbewerben und da nach 90 Minuten oder 90 plus, keine Ahnung, 700, dann gleich Elfmeterschießen machen. Damit spart man sich eine halbe Stunde unsäglichen Fußball meistens und tut den Spielern auch einen Gefallen. Das wäre sinnvoller.
Ich bin auf jeden Fall gespannt. Wie gesagt, es ist ja jetzt auch erstmal nur ein Jahr, wo die das ausprobieren. Schauen wir mal, ob das Zukunft hat. Vielleicht, ich meine, du weißt ja auch, es gab ja auch mal so, dass, ich glaube, England hat das unter anderem ausprobiert, dieses System beim Elfmeterschießen, dass sie nicht mehr automatisch nur eine Mannschaft fängt an und eine zieht immer nach, sondern dass sie das dann immer so umgeswitcht haben.
Das zwei hinter, das
zwei
hintereinander.
Ja, genau, genau. Siehst du, hat sich ja auch nicht durchgesetzt am Ende des Tages. Also von daher, ja, bin ich mal gespannt. Vielleicht schaue ich dann mal ab und zu J-League. Ich glaube eher nicht, aber
nee, eher weniger.
Why not?
Weiß auch nicht, wie das mit der Uhrzeit dann hinkommt.
Ja,
mit der Zeitverschiebung.
Nee.
Ich habe noch eine kleine Sache ansonsten.
Wert. Ja.
Und zwar gibt es ja immer wieder, vor allem in jüngster Zeit, ich weiß, du wolltest nicht darüber reden, ich zwinge dich jetzt dazu, wieder Abseitsdiskussionen. Du musst nichts dazu sagen, du musst nur zuhören.
Okay.
Ist in Ordnung. Trink mal lieber noch was. Wir diskutieren ja immer viel oder eben mit dieser Abseitsentscheidung, ja, es ist eben nur Abseits oder nicht Abseits, aber es geht ja oft um, keine Ahnung, Millimeter. David Raum von RB Leipzig hat mal in einem Interview gesagt, der auch Verteidiger ist, wie er auf die Frage, wie er mit der Abseitssituation angeht, ich habe heute extra meine Ohren angelegt. so weit sind wir jetzt schon.
Ja.
Und zwar wurde es nicht nur diskutiert, sondern es wurde meiner Meinung nach, wenn meine Quellen da nicht falsch liegen, schon bei einem ich glaube, entweder im internationalen oder einem nationalen A-Jugendturnier schon ausprobiert, dass man die Abseitsregel dahingehend ändert, dass der Spieler nicht dass nicht ein Körperteil vom Spieler im Abseits stehen muss, sondern dass der gesamte Körper des Spielers im Abseits stehen muss, bevor das als Abseits gewertet wird. Also wenn ich jetzt einen Schritt vor meinem Gegenspieler bin, zählt das nicht, sondern mein gesamter Körper müsste im Abseits stehen, damit das wirklich als Abseits zählt. Dann hat man natürlich wieder die gleiche Diskussion, weil dann kommt es wieder nicht drauf an, ob mein vorderer Fuß Millimeter auf Höhe mit dem Gegenspieler ist, sondern mein hinterer Fuß. Aber diese Diskussion wird es meiner Meinung nach immer geben. Und ich finde das auch dem Spiel deutlich zuträglicher, weil es eher der Fall sein wird, dass das Tor zählt, als dass es nicht zählt. Und es stört mich auch schon, dass oft super Tore fallen oder schöne Tore. Und dann guckt man irgendwie rauf und dann ist, keine Ahnung, wenn er eine Schuhgröße kleiner hätte, hätte es gezählt oder irgendwie sowas, dann ist es dem Spiel dann vielleicht zuträglicher, wenn dann solche Tore eher zählen, als dass sie nicht zählen. Das wird aber ausprobiert. Ich weiß nicht, ob das irgendwann irgendwie umgesetzt wird, wenn höchstwahrscheinlich auch erst nach der WM. Irgendwann kommt das mal. Das hatte auch einen Namen. Die haben das irgendwie Lichtbild abseits. Irgendwie haben die das als irgendwas haben die das bezeichnet, das fällt mir jetzt aber gerade nicht ein. Aber das, dass man das vielleicht schon mal gehört hat, sollte das irgendwann nochmal aufkommen.
Ja. Ja. Also, das Problem an der Geschichte ist dann wieder, wenn du sagst, du brauchst den gesamten Körper, dann ist ja wieder aber die Problematik, wo ich dann dagegen halte. Das ist ja dann wirklich, wenn er komplett drinsteht, dann verschafft er sich ja trotzdem. Nee, Quatsch, du sagst ja umgekehrt, sorry, jetzt war ich gerade verwirrt, dass wenn der komplette Körper muss im Abseits sein, nicht nur ein Teil. So war das
genau,
ja richtig.
Genau. Tageslicht abseits wird das genannt. Lichtbild abseits.
auch schön. Tagesbild abseits. Ja, also. Ich weiß nicht so richtig, was ich davon halten soll. Auf der anderen Seite, weißt du, ja, ich dachte im ersten Moment, ich wäre deutlicher dagegen. Aber das wäre wahrscheinlich eine Geschichte, vielleicht könnte ich mich damit anfreunden, wenn ich ein bisschen drüber nachdenken würde.
Es ist ja auch, die planen ja immer total viel und wenig davon wird dann wirklich umgesetzt. Es wird nur meistens irgendwie groß irgendwo angekündigt oder so. Ich glaube, so viele Leute haben das noch gar nicht mitbekommen. Es wurde schon ein bisschen drüber berichtet im Spiegel etc., aber nicht wirklich viel. Also wenn das jetzt an einem vorbeigegangen ist, ist das auch kein Problem. Und nur, dass man das schon mal gehört hat, falls es irgendwann noch mal zur Diskussion stehen sollte.
Wie heißt das noch mal? Dann packe ich das in den Folgentitel. Das wird cool.
Tageslicht abseits.
Tageslicht abseits.
Lichtbild abseits wäre besser. Nein, das hört sich beides
oder kannst du so als Titel machen, Tageslicht oder Lichtbild abseits. Ja, genau. Siehst du, jetzt kann ich schon abseits nicht mehr sagen. Okay, spannende Kiste.
Wir reden aber auch schon eine ganze Weile.
Ja, ja, dementsprechend, es wird Zeit, hier auch Schluss zu machen. Erstmal vielen Dank, Phil.
Phil? Sehr gerne. Film. Ja, alles gut.
Scheinbar.
Du, ich arbeite in der Kita. Was ich für Variationen von meinem Namen höre, das glaubst du gar nicht. Das ist völlig
normal. Aber du hast ja einen sehr kurzen Namen eigentlich. Also eigentlich kann man da nicht
verkehrt machen. Aber das F auszusprechen ist schwieriger als man denkt.
Okay, ich hatte jetzt eher mit allem, was danach kam, eher Probleme. Aber gut, okay. Aber schön, dass du wieder mit am Start warst. Ich habe viel gelernt.
Hat Spaß gemacht.
Und wir hören uns auf jeden Fall bald wieder. Vielleicht dann mit Tageslicht abseits. So.
Vielleicht.
Schauen wir mal.
Wäre auch ein gutes Wort für Galgenmännchen.
Oh ja, Tageslicht abseits. Oder das wäre so ein Ding, wer weiß denn sowas? Was ist Tageslicht abseits?
Stimmt.
Mega. Irgendwann, wenn ich bei Wer wird Millionär bin, bei der 1-Million-Euro-Frage, was bedeutet Tageslicht abseits? Großartig.
Judy! Dann rufst du mich an, um mir zu sagen, dass du die Million gewonnen hast.
Oh ja, das gab's ja schon mal, ne?
Ich weiß.
Geil.
Das kannst du dann machen.
Coole Geschichte. Machen wir Schluss. Ich danke dir.
Ich bedanke mich. Und bis bald hoffentlich.
Bis bald. Und wir hören uns nächste Woche wieder. Ciao.